Unzählige Gelehrte haben sich über diese Frage den Kopf zerbrochen. Kilometerweise Bücherregale sind verbraten worden, um dieses Thema zu beleuchten. Die ganze Menschheitsgeschichte hat über diese Frage philosophiert, theologisiert, diskutiert, problematisiert. Filme wurden gedreht, Lieder gedichtet, alle getragen von dieser einen Sehnsucht nach Ewigkeit. Oder von der Frage, wie könnte es gehen, dass der Mensch ewig lebt? Die Bibel steht eben in nichts nach und Jesus verfasst mal kurzerhand einen Krimi zum Thema, den der Evangelist Lukas herausgibt. Ich lese uns unter der Überschrift Der dritte Mann, ein Krimi für die Ewigkeit, den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10, 25 bis 37. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz, was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab, er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zur Stelle kam, er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm, er ging zu ihm hin und behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Die Frage des Schriftgelehrten ist ja eine zutiefst ernste Frage. Bitter nur, dass der Fragesteller sie nicht ernst meint, sondern Jesus allenfalls testen oder provozieren oder sonst was will. Umgekehrt, Jesus, er nimmt ihn und diese Frage so ernst, dass er sogar einen Krimi dafür verfasst, um jedem klarzumachen, worum es hier geht. Bevor wir uns mit diesem Krimi näher beschäftigen, bin ich an dem Gespräch hängen geblieben. Und es waren ein paar Dinge, die mir aufgefallen und doch irgendwie nahegegangen sind. Es ist ja doch ein, ich sag mal, irritierendes Gespräch. Ein Gespräch, das irgendwie auch schmerzt. Eben weil einerseits das Thema so ernst ist, aber der Fragesteller diese Frage nicht wirklich ernst meint. Und ich vermute, wir kennen alle irgendwie solche Situationen. Sei es von Familienfeiern, sei es von Gesprächen im Betrieb, am Gartenzaun, in der Schule, bei mir beruflich natürlich auch, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist der Kern, aber irgendwie genau spüren, es geht trotzdem völlig an der Geschichte vorbei. Hier werden wir eher provoziert, hier lässt eher einer seinen Frust ab, eben auch geistlich, wenn es dann in Familiensituationen um irgendwas Geistiges geht, um Kirchgott oder was weiß ich, was hier unterschiedliche Zugänge sind. Da funkt es gelegentlich, so wie es hier auch funkt in unserer Begebenheit. Ich diskutiere ja gern und natürlich auch theologische Fragen zu diskutieren, kann Spaß machen, aber irgendwie tut es doch auch dann weh, wenn man spürt, da geht es um alles. Und es wird so zerredet oder es sind andere Motive dahinter. Oder eben hier wird etwas vorgeschoben, eine Frage, um eigentlich das Entscheidende von sich wegzuhalten. Hier konkret Jesus selber von sich wegzuhalten. Was mich aber noch mehr schmerzt, auch wenn man so Gesprächssituationen heutzutage anschaut, wenn Menschen mir von Verletzungen erzählen, die sie zum Beispiel im kirchlichen, im Gemeindekontext erfahren haben und wo sie sagen, dass sie sich mit Gott schwer tun, weil sie zwischenmenschlich von Christen enttäuscht sind. So nach dem Motto, wenn das Bodenpersonal sich so verhält, dann will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Ach, da zerreißt mich innerlich und ich fange an, mich fremd zu schämen. Wohl wissend um die eigene Gefährdung, dass man Menschen im Weg stehen kann. Ich war in dem Sommer ganz bewusst, fröhlich, gern bei den verschiedenen Dorffesten auch hier im Ort und habe tolle Begegnungen gehabt, echt auch klasse Gespräche. Und ein Gespräch aber ist mir sehr nachgegangen, genau mit dem Hintergrund, den ich gerade erzählt habe, wo ein Mensch von einer Verletzung erzählt hat und deshalb sagt, ich halte mich da fern. Und ich drin sitze und mich fremd schäme und gleichzeitig still bete, bis heute bete, Herr, bewahr mich davor, einem Menschen, der dich sucht, im Weg zu stehen. Herr, bewahr mich davor, einem Menschen, der dich sucht, im Weg zu stehen. Eben wohl wissend um die eigene Begrenztheit und dass jeder Fehler macht. Und trotzdem eine Gesprächssituation, an die mich, ja, auch wenn die hier anders gelagert ist im Bibelwort heute, trotzdem erinnert hat. Es gibt so komplexe Gesprächssituationen, wo wir merken, es geht eigentlich um alles. Da geht es nicht nur darum, wo ich morgens beim Frühstück Marmelade oder Nutella aufs Brot schmiere. Da geht es um unsere Ewigkeit und um die Ewigkeit unserer Mitmenschen. Und dann sind die Gesprächssituationen so komplex und ich merke, Heiliger Geist, jetzt brauchst du dich. Was ich aber auch, eine Gesprächssituation, die mir dieses Jahr auch mehrfach begegnet ist, vermute ich auch, dass ihr die kennt, wenn Menschen dann von einer Verletzung zum Beispiel erzählen, die sie haben, und man merkt, die liegt schon lange, lange, lange zurück. Die Verletzung, man kann sie nachvollziehen, ich aber gleichzeitig genau merke, oh, hier hat jemand diese Verletzung für sich als Mauer aufgebaut, bewusst oder vielleicht zunächst auch unbewusst, aber um mit dieser Mauer der Verletzungserfahrung alles andere bewusst auch von sich weghalten zu dürfen. Also dass jetzt die Erfahrung der Verletzung, so bitter die war und wie auch immer, trotzdem dafür herhalten muss, Entscheidungen zu treffen, die eigentlich mit dieser konkreten Geschichte gar nichts zu tun haben. Und damit Jesus selber ferngehalten wird. Und da dann auch wieder die Leitung des Geistes braucht, dass hier etwas aufbricht und ich euch, uns miteinander hier das rechte Hören wünsche, manchmal auch das rechte Schweigen, aber manchmal braucht es auch ein kluges Reden. Kluges Reden, das macht uns Jesus an der Stelle vor. Wie antwortet denn Jesus auf diese ernste und doch nicht ernst gemeinte Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Wie antwortet Jesus? Er hält keinen dogmatischen Vortrag. Unser einer wäre geneigt zu werden, ja klar, Ewigkeit, da kenne ich mich aus. Du musst glauben und du musst fromm sein und du musst in die, keine Ahnung was alles. Nein, macht Jesus überhaupt nicht. Er fragt zurück. Rückfragen ist immer gut und hilfreich, weil es öffnet. Und er fragt zurück dort, wo sein Gegenüber Ahnung hat. Auch etwas, was hilfreich ist. In dem Fall ein Schriftgelehrter, der sagt, du kennst doch die Schrift. Wo würdest du selber andocken? Okay, also war mir irgendwie wichtig oder bin ich hängen geblieben an dieser Gesprächssequenz mit der Ermutigung für uns, hier demütig, hörend, gelassen, ringen um den Heiligen Geist, offen für unsere Mitmenschen, sie auch ernst zu nehmen mit ihren Verletzungen, die einfach da sind und die es gibt und wo auch wir mit schuldig werden. Es ist ein Spagat, der uns trotzdem nicht, wo wir trotzdem nicht einfach sagen dürfen, wir sagen gar nichts, sondern im Hören auch trotzdem mit Menschen einen Weg gehen wollen, weil es eben um eine so ernste Frage geht. Zu der kommen wir jetzt zurück zum Schriftgelehrten und Jesus und dieser konkreten Fragestellung, inhaltlich jetzt. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ich weiß nicht, ob ihr die Frage schon mal gestellt habt. Ich habe sie in der Form so noch nicht formuliert bekommen. Wir würden sie vielleicht anders stellen. Ich drehe sie mal rum und frage euch. Bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Wenn es an Sterben geht, wo bist du dann? Oder wenn Jesus wiederkommt, wie er es versprochen hat, wo bist du dann? Manche fragen dann vielleicht zurück jetzt, okay, woher kann man das so genau wissen? Ja, weil irgendwie in der Kirche höre ich immer wieder was von Ewigkeit, also wird es da schon was geben. Ich hoffe mal, oder? Wäre eine Antwortmöglichkeit. Andere werden vielleicht sagen, ich weiß ganz genau, wo ich dann bin. Dann frage ich wiederum nach, woher weißt du das? Was gibt dir die Sicherheit, die Verlässlichkeit deiner Antwort? Jesus weist uns den Weg. Nicht erst mit seinem Krimi, sondern eben schon mit diesem Gespräch davor, in dem er nachfragt. Was fragt er inhaltlich wieder? Was steht im Gesetz? Gemeint ist damals das Alte Testament. Wir würden heute sagen, was steht in der Bibel? Was liest du da? Fragt Jesus. Zitat in unserem Bibelwort heute Morgen, Lukas 10, der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Antwort, die dieser Mann damals gibt, Jesus hat manche Dinge anders formuliert, laufen aber auf dasselbe heraus. Und deshalb bestätigt Jesus auch, du hast richtig geantwortet. Bevor wir uns das jetzt genauer anschauen, was das heißt, möchte ich deshalb festhalten, doch wir können auf die Frage, wo bin ich, wenn es einmal ins Sterben geht, eine Antwort geben. Jesus bestätigt hier eine Antwort. Ja, wenn du diese Antwort so für dich geben kannst, Gott über alles zu lieben, ja, natürlich mit allen Fehlern, die ich mache. Gottes Liebe ganz oben und ich will meine Mitmenschen lieben. Zugang, den Jesus hier benennt für die Ewigkeit. Von dem her auch die Ermutigung zu sagen, doch, dort wo du an Gott glaubst und aus dieser Liebe Gottes heraus lebst, Liebe lebst, sei getrost und gelassen, ja, ich bin einmal dabei in der Ewigkeit. Also, wer diese entscheidende Frage für sich klären will, muss wie in einem Krimi auch lesen. Mein erster Punkt, Gottes Wort lesen. Und dann muss er zweitens Gottes Wort leben. Gottes Wort zu lesen ist das eine. Die Konsequenz aber muss sein, dass wir Gottes Wort auch leben. Wenn man mit uns, die wir heute Morgen hier beieinander sind, in der Kirche verbindet, die sprengt auch bloß El Sonntag in die Kirche und guckt doch, wie sie lebt und hörst, wie sie miteinander umgangen. Ja, war Schwäbisch für alle Nicht-Schwaben. Ich glaube, sie kriegen es trotzdem zusammen. Sieh doch, wie sie jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, immer in der Kirche sind. Aber ihr Leben spricht doch andere Bände, oder? Wenn das über uns gesagt wird, dann haben wir ein Problem. Und nicht nur wir, sondern unsere Mitmenschen haben dann auch ein Problem im Licht dieses Krimis, den Jesus hier gleich erzählt. Die Menschheit liegt am Boden in einer kaputten Welt, die wir in diesen Wochen, Monaten ja wirklich definitiv als solche erleben und viele von uns individuell und weltweit noch viel schlimmer persönlich erleben. Wenn unsere Mitmenschen mit ihren Nöten aber Sonntag für Sonntag miterleben, wie Nummer 1 vorbeispringt an ihrem Gartentor in die Kirche, Nummer 2 vorbeispringt an ihrer Haustür in die Kirche, aber übersieht, was hinter der Haustüre los ist, an Krankheitsnot, an Notwendigkeit, dass hier ganz praktisch geholfen wird, weil die Mutter schwer krank ist, der Vater im Beruf dran ist und vier kleine Kinder rumspringt und es da jetzt jemand braucht, der nicht vorbeispringt, sondern an der Tür klingelt und fragt, soll ich heute Mittag 2 Stunden Kinder abnehmen? Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus belässt es nicht bei einer biblisch korrekten Antwort, sondern er erzählt. Und Erzählungen gehen immer zu Herzen, selbst wenn es ein Krimi ist. Da liegt er halbtot. Zwei laufen vorbei. Zwei, die, heute würde man sagen, in die Kirche springen. Und die Gottes Wort kennen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist nicht unser Mitmensch. Oder wie es Luther übersetzt, unser Nächster. Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Ich meine, das ist ja eine Frage, die man auch wirklich stellen kann. Der Schriftgelehrte stellt die zurecht. Wer ist mein Nächster? Okay, meine Eltern wahrscheinlich, mein Ehepartner, wer einen hat. Kinder natürlich. Mein Cousin, ist das schon mein Nächster? Weiß nicht, Geschwister? Je nachdem, wie er sich verhält. Ansonsten Nachbar, wo ist die Grenze? Wer ist mein Nächster? Schwierige Frage. Und hier, das ist nicht unser Nächster, der da liegt, vielleicht selbe Staatsangehörigkeit. Und da liegt er noch immer, schon fast tot. Und die Wüste wird das Übrige dazu tun, dass es bald soweit ist. Als sich wieder jemand nähert, der dritte Mann. Ein Samariter, der Meinung ist, ich bin gefragt. Und hier ist jetzt meine Nächstenliebe gefordert. Was diesen dritten Mann von den ersten zwei unterscheidet, um die Pointe zu verstehen, weshalb Jesus hier einen Samariter in seinen Krimi einbaut, hilft der Blick zurück ins 8. Jahrhundert vor Christus. An den Ort, der den Samaritern oder auch Samaritanern genannt, ihren Namen gegeben hat. Damals, 8. Jahrhundert vor Christus, war Assyrien Weltmacht, Großreich. Salmanasser V. war der Herrscher und er steht mit seinem Heer vor Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches Israel. 3 Jahre belagert Salmanasser V. Samaria, bis ihr letzte Stunde geschlagen hat und die assyrischen Truppen die Stadt stürmen und erobern und weite Teile der Bevölkerung gefangen nehmen. Im Gegensatz zu den Babyloniern, die die Assyrer dann abgelöst haben, 150 Jahre später, die Babylonier haben ihre Weltmachtspolitik so betrieben, dass sie die eroberten Völker verschleppt haben nach Babylon und Israel ja auch und irgendwann durften die wieder heim. Die Assyrer haben es kniffliger gemacht. Die Assyrer haben ihre eroberten Bevölkerungen verschleppt in völlig andere Weltteile ihres Großreiches, um aus diesen völlig anderen Weltteilen ihres Großreiches wiederum die Bevölkerung eben an die anderen Orte zu verschleppen. Das heißt, es gab eine komplette Vermischung im Mittleren Osten. Beispielhaft lesen wir es in 2. Könige 17, Vers 24. Der König von Assyrien siedelte ganze Völker um. Aus Babylonien, Kuta, Ava, Hamad und Sepharvaim brachte er Menschen in die Städte Samarias. Also Babylonien relativ im Süden des Assyrischen Reichs, die anderen eher weiter nördlich, das ging hoch bis Urartusee, also Russland. Aus all diesen Regionen schleppt der assyrische Herrscher Menschen nach Samaria, also mitten hinein ins Nordreich Israel, Zitat weiter, die sollten dort anstelle der Israeliten leben. So nahmen sie das Gebiet Samaria in Besitz und wohnten von nun an in seinen Städten. In Samaria, Israels Kernland, ist im Zuge der assyrischen Politik ein Völkergemisch entstanden und ein Religionsgemisch. Der Glaube an Gott, an Yahweh, hat natürlich weiter existiert. Aber assyrisch und was weiß ich woher alles unterwandert und entstellt. Der Gipfel, ja dann auch der Kritik in der Bibel, dass zum Heiligtum in Jerusalem, dem Tempel im Nordreich Israel auf dem Berg Gerizim, ein samaritanisches Heiligtum entstanden ist mit einem Religionsgemisch, wo es den Juden verständlicherweise schlecht geworden ist. Und damit der Bruch zementiert, Hass, Ablehnung, gegenseitige Verachtung, die Beziehungen prägen. Und auf diesem Hintergrund erzählt nun Jesus seinen Krimi, sein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Für jüdische Ohren ein Hammer, ein verhasster, ja wirklich im gottloser Samariter kommt besser weg als ihre fromme Elite rechtgläubiger Priester und Levit. Also jüdische Ohren ein Hammer ist, für uns Christen kann das, ich sag mal, ähnlich beschämend sein. Also mir ging es schon so, wo ich das Gefühl hatte, mein Gegenüber, lass mich mit Jesus in Kirche und sonst was in Ruhe, aber eine Liebe lebt, wo ich mir x Scheiben davon abschneiden könnte und denke, der lebt mehr Liebe als ich, der ich Jesus lieb habe. Und ich denke, ja, von dem kann ich lernen. Und beschämt dastehe. Wer ist mein Mitmensch, mein Nächster? Fragt der Schriftgelehrte. Am Schluss des Krimis, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, hat Jesus die Frage herumgedreht. Zitat: Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Habt ihr den kleinen, aber feinen Unterschied gemerkt zwischen der ersten Frage am Anfang des Schriftgelehrten und wie Jesus die Frage stellt? Der Schriftgelehrte fragt nochmal: Wer ist denn mein Mitmensch, mein Nächster? Und die Frage ist tatsächlich offen: Wo ist die Grenze? Bis wohin muss ich gehen mit meiner Liebe? Und wo darf ich auch getrost aufhören und es den Profis überlassen oder meinem Nachbar oder sonst jemand? Bis wohin muss ich gehen mit meiner Liebe? Jesus dreht die Frage rum: Wer ist dem Mann, der hier unter die Räuber gefallen ist, als Mitmensch begegnet? Genau andersherum gestellt: Mitmensch und Nächster ist plötzlich nicht mehr das Gegenüber in meinem Umfeld. Mitmensch und Nächster bin plötzlich ich selber. Ich bin jetzt in der Rückfrage von Jesus der Mitmensch. Ich bin der Nächste, der gefragt ist, und zwar für jeden, der jetzt Hilfe braucht. Und Jesus spitzt so das alttestamentliche Gebot ja nochmal zu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du bist gefragt, du bist der Mitmensch. Morgen in der Schule, wenn es wieder losgeht, im Betrieb, du bist der Mitmensch. Du bist der Mitmensch in der Nachbarschaft. Du bist der Mitmensch hier in der Gemeinde. Du bist der Nächste für den, der dich jetzt braucht. Und dann sind das vielleicht ja gar nicht die großen Dinge, sondern es reicht. Ja, Beispiel vorhin, Familie in einer Notsituation. Oder, ja, für dich, der Nachbar muss in seiner Wohnung nach irgendeinem Schaden irgendwas reparieren, ist aber nicht der Handwerker. Guck, ich hab's Werkzeug, guck, ich helfe dir. Oder Babysitterdienste. Leihoma, Leihopa waren für uns schon Stichworte auch im Arbeitskreis Gemeindeentwicklung. Vielleicht wäre das eine Idee, wo plötzlich sogar eine Win-Win-Situation entsteht für mehrere Beteiligte, dass hier eine Familie Hilfe bekommt und jemand eine neue Beauftragung, wo sich vielleicht auch Formen von Mitarbeitern der Gemeinde verändert haben und hier plötzlich eine Aufgabe da ist. Manches mehr. Sicher, es gibt hier auch Schritte, die uns schwer fallen. Dann hilft uns das Dritte, wieder ausgehend von der Leitfrage des Gesprächs: Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Erstens Gottes Wort lesen, zweitens Gottes Wort leben und das Dritte Gottes Wort erleben oder der dritte Mann. Der dritte Mann ist in Jesu Krimi die Rettung. Der dritte Mann, von dem man eigentlich ja hätte erwarten dürfen, dass der den Feind, der da liegt, liegen lässt, im besten Fall der Wüste ihr letztes Werk überlässt und gut ist. Der dritte Mann, der aber mit seiner Hingabe sich ganz anders verhält, bis tief hinein in seinen Geldbeutel. Der dritte Mann. Ein paar Monate später treffen wir ihn wieder, den dritten Mann, im nächsten Krimi. Wieder geht er nicht vorbei. Wieder hat er Mitleid. Wieder wird er zum Retter. Diesmal aber nicht nur für einen am Wegesrand, sondern für die ganze Welt. Und diesmal vergießt er nicht nur Öl und Wein, sondern sein eigenes Blut. Er, Jesus, ist der dritte Mann. Jesus Christus gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Hängt er dort als Gottes barmherziger Samariter für uns in der Wüste. Ohne ihn verloren in dieser Welt, die einmal zu Ende gehen wird. Der barmherzige Samariter, der heimholt in die Herberge. Jesus Christus, er ist nicht vorbeigegangen, sondern er hat uns geliebt, obwohl er uns hätte wirklich verachten dürfen. Der Gerechte, wir, die wir so an Gott vorbeileben, der Unschuldige, wir doch voller Schuld auch gegenüber einander, gegenüber Gott, der Sohn Gottes und wir Kinder dieser kaputten Welt. Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hatte auf dieser Welt doch keine Nächsten, als er in diese Welt gekommen ist. Unser Ego-Leben, unsere Sünde, wie es die Bibel nennt, die hat uns von Gott doch in weite Ferne gerückt. Es braucht genau das, was Jesus hier macht, die Umkehr, dass er selber uns zum Nächsten wird, dass er selber uns im wahrsten Sinn des Wortes zum Mitmenschen wird. Der Sohn Gottes musste zum Mitmensch werden, im wahrsten Sinn des Wortes, dass wir nicht in der Wüste liegen bleiben, sondern einmal bei ihm sind in der Ewigkeit. Und das ist er geworden, ganz und gar. Noch einmal unser Gleichnis. Dann kam ein Samariter dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Jesus ist der barmherzige Samariter. Und als der steht er heute Morgen neben dir und er weiß um deine Wunden und deine Verletzungen, die du mitgebracht hast, entweder ganz aktuell oder vielleicht die schon Jahrzehnte in deinem Leben da sind oder Narben hinterlassen haben, die du jeden Morgen beim Aufstehen spürst, in deinen Gedanken oder körperlich. Hey, geh nicht raus heute, ohne diese Narben Jesus hinzuhalten und ihn zu bitten, komm mit deinem Öl. Komm mit deinem Heil, mit deinem Leib, mit deinem Blut und mit deinem Öl salb du meine Narben, dass die Wunden heilen endlich. Vergib, wo ich mitschuldig bin und vergib denen, die an mir schuldig geworden sind und ich will ihnen auch vergeben. Hilf du mir, wo es mir schwerfällt. Und Jesus gießt Wein, ein Bild für sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, in die Wundmale unserer Schuld, dass dort, wo wir auch schuldig geworden sind, das nicht das letzte Wort hat und wir Felsbrocken zeitlebens mit uns durchs Leben tragen. Menschenskind, ich denke mir manchmal, wie machen Menschen das, die Jesus nicht kennen und mit allem Schrott, den jeder von uns auch im Leben produziert, durch Worte, durch das, was wir tun, durchs Leben muss. Was ist das für ein Vorrecht, abgeben zu dürfen bei Jesus? Und dann zu hören, es ist alles bezahlt. Genauso wie im Krimi. Nein, nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sondern, so sagt Jesus, mit dem teuren Blut von mir. So will ich zum Schluss kommen. Der Krimi, den uns Jesus heute Morgen erzählt, der dritte Mann, oder bekannt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Einladung, sich dich von ihm aufheben zu lassen. Mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut, jetzt auch in das neue Schuljahr zu starten, das morgen losgeht, wo ihr vielleicht sagt, ja, ich bin eigentlich schon wieder ganz unten, ich bin schon wieder urlaubsreif. Hier ist einer, der aufhilft, der weiterhilft, der mitgeht, Schüler, Lehrer. Ja, auch dort, wo der Alltag manche von euch gar nicht losgelassen hat, diesen Sommer, hier einen Herrn zu haben, der mitgeht, der trägt, der versorgt und der ein Ziel für unser Leben hat. Und von dem allem her, von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit, von dieser Hilfe her, auch die Ermutigung, genau so zu leben. Aus der Liebe, die ihr von Gott erfahrt, eure nächsten Mitschüler, Lehrer, die man manchmal auf den Keks gehen kann, kennt jeder von uns, sie trotzdem zu lieben. Große Kunst. Die Kraft ist bei Jesus. Amen.